an die Stelle aus dem ersten Buch Mose denken. Und zwar ist das, wo Jakob schläft irgendwie auf dem Stein und hat einen Traum und Gott erscheint ihm da und er sieht wie eine Leiter, die vom Himmel kommt und wo Engel auf und niedersteigen. Und dann steht er morgens auf und sagt, das ist Bethel hier, nämlich das Haus Gottes. Und das ist eigentlich, was Gemeinde ist oder was so das Haus Gottes ist. Das Haus Gottes ist ein Ort, wo der Himmel offen ist und Gott gegenwärtig ist. Und manchmal frage ich mich natürlich, warum machen wir überhaupt Gottesdienste und warum trifft man sich und betet zusammen und hört eine Predigt und so. Und ich glaube eigentlich, der einzige Grund, warum wir es machen, oder der einzige Grund, warum ich es auf jeden Fall mache, ist, weil ich glaube, dass Gemeinde ein Haus Gottes ist, ein Bethel ist, wo Gott gegenwärtig ist und wo es möglich ist, unserem Herrn zu begegnen. Und das ist das Beste und Kostbarste und Schönste, was es überhaupt gibt. Es ist Zeit mit Gott zu verbringen, Zeit in Gottes Gegenwart zu sein und was von unserem Herrn mitzubekommen. Und auch wenn das nicht immer so spektakulär ist wie ein Engel und man sich ja manches vielleicht 40 Jahre später nicht mehr erinnern kann, ist es doch etwas absolut Kostbares. Und ich denke, dass kein Christen geben sollte, wirklich keinen geben sollte, der nicht regelmäßig Zeit mit Gott verbringt und Zeit in Gottes Gegenwart verbringt. Und es gibt doch überhaupt gar keinen Grund dafür, anders zu leben, weil Gott einfach da ist, weil der Heilige Geist uns nahe ist und weil Jesus sich auch danach sehnt, Zeit mit uns zu verbringen. Und deswegen ist es unnötig, irgendwie sein Leben alleine zu verbringen. Deswegen ist es unnötig, keine Erfahrungen mit Gott zu machen. Und es ist möglich, dass jeder von uns Gott erlebt. Und ich, für mich persönlich wird 2007 irgendwie so ein Jahr der Gegenwart Gottes. Ich kann das, weiß ich, gar nicht genau erklären, warum das so ist, aber ich weiß das einfach, ich merke das irgendwie, das wird so sein. Hab so den Eindruck, dass Gott sagt, ich soll mich 2007 noch mehr irgendwie von der Welt fernhalten, noch weniger auf Partys gehen, irgendwie noch weniger irgendwie dahin gehen, wo es geschäftig ist und unruhig und so, als ich das eh schon mache. Und ich mache es echt schon fast gar nicht, aber mich noch weiter irgendwie aus dieser ganzen Weltlichkeit irgendwie raushalten und noch mehr in Gottes Gegenwart zu leben. Und es ist echt mein größter Traum eigentlich, dass wir eine Gemeinde haben, in der Gott echt spürbar da ist. Und dass wir als Gemeinde so leben können, dass Gott sich wohlfühlt bei uns. Ich meine, wir versuchen als Christen nicht zu sündigen und Sachen irgendwie aus unserem Leben rauszuschmeißen, damit Gott sich wohlfühlt. Und genauso ist es mein Ziel eigentlich, dass wir als Gemeinde so leben können, wie dass Gott sich hier wohlfühlt. Und dass hier ein Ort ist, wo der Heilige Geist sagt, boah, hier bin ich total gerne, hier würde ich am liebsten gar nicht mehr weggehen. Und einfach wie Gottes spürbare Gegenwart immer da ist. Das wäre für mich das absolut Beste und Kostbarste. Und ich bitte euch, mir da vielleicht auch mal mit dran zu denken im Gebet, irgendwie, dass wir Weisheit haben, Gemeinde so zu bauen, dass es immer Jesusmäßiger wird und dass es wirklich ein Bethel ist, dass es wirklich ein Haus Gottes hier ist. Wir sind in so einer Reihe über Geistesgaben und ich möchte heute gerne zum zweiten Mal predigen über die Gabe der Prophetie. Habe ich vor ein paar Wochen schon mit angefangen, darüber zu predigen. Hab dann mal unterbrochen, weil ja irgendwie das Inkarnationsfest war, wo Jesus Mensch geworden ist und dann war Silvester und die Gottesdienste sind ausgefallen und dann gab's halt irgendwie ein paar andere Sachen. Aber heute möchte ich sehr, sehr gerne damit weitermachen. Und ich möchte anfangen mit einem Zeugnis, mit einer Geschichte, die ich erlebt habe vor, ich weiß nicht genau, vor einer Woche oder zwei oder so. Ich bringe das immer ein bisschen durcheinander mit den Daten. Da habe ich gearbeitet, habe an meinem Schreibtisch gesessen und habe was geschrieben und hatte auf einmal ein total starkes Gefühl von Gottes Gegenwart und das Gefühl, dass Gott mir irgendetwas sagen will. Und ich habe mir das zur Angewohnheit gemacht, dann immer sofort alles stehen und liegen zu lassen. Und wenn ich gerade im Bett bin, dann stehe ich sofort auf und gehe wieder ins Arbeitszimmer, um irgendwie zu beten. Und das habe ich auch gleich gemacht, irgendwie alles hingelegt und Augen zugemacht und gesagt, hier Gott, hier bin ich, rede her, dein Knecht hört, so wie Samuel das gebetet hat im Alten Testament. Und es ist nichts gekommen, Gott hat gar nichts gesagt. Hat mich total gewundert, bin ich halt aufgestanden, noch ein bisschen rumgelaufen und habe noch gebetet und war immer noch so dieses Gefühl da, dass Gott ganz doll da ist und dass Jesus irgendwas sagen will und ich habe immer noch nichts gehört. Und habe ich dir nochmal gesagt, hierher, hier bin ich ja, rede. Und dann klingelt das Telefon und Deborah rief mich an aus Frankfurt und sagte, sie würde gerne mal über mir prophezeien und für mich beten am Telefon. Fand ich total heftig, also es passiert mir nicht jeden Tag, passiert mir auch nicht jede Woche. Also es kommt schon vor, dass Leute mir prophetische E-Mails schreiben oder so, aber irgendwie das, also so war das echt noch nie, und dass Gott mich so sehr darauf vorbereitet, dass er reden will und dann jemand anruft und sie hat jedenfalls irgendwie so, weiß nicht, 10 Minuten oder sowas irgendwie prophezeit und für mich gebetet und so, und das war echt total herrlich und die ganze Zeit hatte ich voll das Gefühl irgendwie, dass Gott da ist und dass das stimmt, was sie sagt. Und sie hat eine Sache gesagt, die ich halt gerne umsetzen möchte, nämlich sie hat gesagt, Storch, such dir für 2007 Fürbitter. Und ich habe das noch nie gemacht, also ich habe noch nie großartig mir Leute gebeten, für mich zu beten. Das möchte ich aber heute echt gerne machen, weil ich weiß, dass für mich 2007 ein paar Sachen passieren werden. Da werden einige Sachen durchbrechen, für die ich jetzt seit mehr als 2 Jahren bete. Und falls du Interesse daran hättest, irgendwie das mitzutragen, falls du sagst, ich würde gerne für 2007 ein bisschen für dich beten und Zeit dafür reservieren, dann sprich mich doch einfach nachher an. Ich will das jetzt nicht gerne öffentlich sagen, da habe ich nicht so viel Freiheit für. Aber ich suche also definitiv Leute, die mir helfen, da irgendwie durchzubeten, und würde mich halt sehr darüber freuen, wenn hier Leute wären. Dann sag einfach Bescheid, dann sage ich dir genau, worum das geht, und werde dich auch gelegentlich mit Updates versorgen, was da irgendwie in dem Bereich passiert. Und dann wäre das sehr nett. Falls ihr eure Bibel dabei habt, schlagt sie auf. 1. Korinther 14. Letztes Mal ging es dann darum, was die Gabe der Prophetie ist und was Propheten so sehen und was sie wahrnehmen. Und heute geht es um ein paar Sachen über Prophetie und generell auch über Geistesgaben kann man einiges irgendwie anwenden, wie sie im Gottesdienst funktionieren. Oh Jesus, Schekrila. Wir müssen mal eben unterbrechen, wir müssen mal eben beten. Wir müssen echt mal eben beten. Oh Jesus, danke, dass du hier bist, Herr. Ich danke dir wirklich dafür. Ich bete dich an. Du bist unser Gott, du bist mein Gott, Herr. Und du bist so groß und du bist so wunderbar und du bist so herrlich. Und ich danke dir, dass du uns liebst, Herr. Ich danke dir, dass du dich danach sehnst, Zeit mit uns zu verbringen. Und Jesus, in mir ist nichts Wichtiges. Ich habe nichts anderes vor heute Abend, Herr. Ich habe nichts vor mit meinem Leben, außer es in deiner Gegenwart zu verbringen. Ich habe nichts vor mit meinem Leben, außer es mit dir zu verbringen. Gott, du bist so gut. Herr, danke, dass du hier bist. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du uns hilfst, alles hinter uns zu lassen, was uns jetzt von dir trennt. Wir nehmen alle Gedanken gefangen in den Gehorsam Jesu Christi. Sagen, alle Gedanken müssen schweigen. Alle Sorgen müssen schweigen. Alle Ängste müssen schweigen. Alles muss schweigen. Halleluja. Wenn irgendjemand eine Auslegung hat, dann möge er bitte nach vorne kommen. Halleluja. Ich glaube, dass Gott echt möchte, dass wir in seinen Frieden kommen. Also wie es heißt, dass der Friede Gottes in unseren Herzen regieren soll, so möchte Jesus, dass wir dahin kommen, dass wirklich der Friede Gottes in unseren Herzen regiert. Und dass immer Gottes Friede bei uns ist. Und dass wir merken, wenn irgendwas mit unserem Leben, mit Jesus nicht stimmt, und dass wir es daran merken können, dass der Friede weggeht oder sich verändert. Und ich glaube, dass ein paar Leute hier sind, die das noch nie erlebt haben, wie das ist, wenn der Friede Gottes sich in deinem Herzen ausbreitet. Und wenn dir das so geht, dann mach doch einfach mal die Augen zu und mach dein Herz auf und vielleicht deine Hände irgendwie so als Geste auf und bete mal dafür, dass der Friede Gottes dich erfüllt. Heiliger Geist, ich bitte dich für meine Geschwister, dass du das machst. Ich bitte dich, dass du sie jetzt durchflutest. Und dass du dafür sorgst, dass alles aufhört, was sie unruhig werden, sein lässt. Und ich bete, dass dein Friede sich ausbreitet in ihren Herzen. Halleluja. Amen. Im 1. Korinther 14, Abvers 26 redet Paulus über die Gottesdienstordnung, wie das abgehen soll mit Geistesgaben in dem Gottesdienst. Und dann heißt es da, ab Vers 29, auch zwei oder drei Propheten sollen zu Wort kommen, die anderen sollen urteilen. Wenn aber noch einem anderen Anwesenden eine Offenbarung zuteil wird, soll der Erste schweigen. Einer nach dem anderen könnt ihr alle prophetisch reden. So lernen alle etwas und alle werden ermutigt. Die Äußerungen prophetischer Eingebung sind nämlich dem Willen der Propheten unterworfen. Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern ein Gott des Friedens. Halleluja. Der letzte Vers ist, glaube ich, in den Top 10 der am meist falsch zitierten Bibelverse. So wie ich ihn jetzt gerade vorgelesen habe, war es richtig, aber ich muss mich auch echt zusammennehmen, dass ich den nicht falsch vorlese. Also es gibt keinen Bibelvers, wo steht, Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern der Ordnung. Auch wenn man das, also ich habe gehört, dass gerade Leute, die aus christlichem Elternhaus kommen, das relativ oft zu hören gekriegt haben, früher, wenn das Zimmer unaufgeräumt war, Gott ist kein Gott der Unordnung, sondern der Ordnung. Aber das stimmt gar nicht. Gott ist kein Gott der Unordnung, sondern ein Gott des Friedens. Und manchmal kann das durchaus sein, wie das Sachen unordentlich aussehen, dass sie aber trotzdem voller Frieden sind. Und das kann echt passieren, dass du in einer Gebetsgemeinschaft bist oder so, wo alle durcheinander reden und es geht irgendwie total ab. Und von außen betrachtet sieht es total unordentlich aus. Aber irgendwie sobald du die Augen schließt und dich da eingrufst, merkst du, es ist voll der Heilige Geist. Es ist richtig viel Frieden da drin. Und dann kannst du wissen, das ist definitiv Gott. Wo Gott ist, da ist Frieden. Gott hat immer etwas mit Frieden zu tun. Wollte ich gar nicht drüber predigen. Ich weiß nicht, warum der Friede jetzt hier gerade irgendwie schon wiederkommt, aber ich glaube, dass das einfach ein Thema ist für manche Leute. Ey, Gott will dir Frieden geben. Und Gott will nicht, dass du unruhig bist. Gott will nicht, dass du nervös bist. Gott will nicht, dass du Angst hast. Gott will nicht, dass irgendwie die Vergangenheit hinter dir herläuft. Gott will auch nicht, dass du Depressionen hast oder so, sondern Gott will dir Frieden geben. Und wenn du vielleicht nur eins mitnimmst heute aus dem Gottesdienst, dann nimm das mit, wie das Gott das wirklich für dich will. Und hör nicht auf, danach zu streben, hör nicht auf, darum zu kämpfen. Denn es ist gut, diesen Frieden Gottes zu haben. Das ist das, wonach Gott sich wirklich sehnt. Über Prophetie möchte ich gerne heute zwei Sachen sagen. Nämlich zum einen möchte ich über das Urteilen reden, über das Beurteilen von Prophetie. Weil das, glaube ich, für manche Leute, die manchmal prophetische Eindrücke haben, ein totales Angstthema ist und sie sehr unruhig darüber sind. Und zum anderen möchte ich über diesen scheinbaren Widerspruch predigen, über den Paulus hier redet. Nämlich er sagt auf der einen Seite, Propheten sollen zwei oder drei reden. Und dann sagt er, ihr alle könnt prophetisch reden. Und da kann man sich natürlich fragen, wie kann das sein? Irgendwie entweder zwei oder drei oder alle. Die Gemeinde in Korinth war größer als zwei oder drei Leute. Da waren einige im Gottesdienst. Und so kann man sich natürlich fragen, wie kann das sein, dass auf der einen Seite alle prophetisch reden sollen, aber trotzdem nur zwei oder drei Propheten reden sollen. Das klingt ein bisschen komisch. Aber zuerst zu der Frage von dem Beurteilen. Ich glaube, dass da sehr viel falsche Lehre oder falsches Denken im Umlauf ist und dass deswegen viele, die prophetische Eindrücke haben, sich nicht trauen, nach vorne zu gehen und das weiterzugeben. Weil man hat die Angst davor, dass ja die ganze Gemeinde das beurteilen soll und wahrscheinlich mindestens der Pastor oder die Ältesten. Und dann gibt es natürlich so eine ganze Menge Horrorszenarien, die man sich so vorstellen kann. Nämlich man geht nach vorne mit seinem kleinen Eindruck und gibt den weiter und setzt sich dann gerade wieder hin. Und dann kommt der Pastor mit sorgenvoller Miene auf die Bühne und sagt, könntest du bitte nochmal aufstehen und nochmal nach vorne kommen? Und dann stehst du da auf der Bühne und so, ja, ist ja nett, dass du das gesagt hast und wir erkennen das auch an, dass das viel Mut gekostet hat. Aber das war leider überhaupt nicht von Gott und das war echt total irgendwie aus deinen eigenen Gefühlen. Das war etwas irgendwie, das war völlig fleischlich oder sogar noch schlimmer. Und irgendwie alle gucken dich an und du gehst irgendwie wieder auf deinen Platz und denkst dir, oh Scheiße, in dieser Gemeinde war ich das letzte Mal. Hier werde ich auf gar keinen Fall nochmal nach vorne gehen. Das ist ja total unheimlich. Und ganz ehrlich, wenn das so gemeint wäre, dann würde ich auch nichts mehr von vorne sagen. Dann würde ich mich aber auch nicht trauen, keinen prophetischen Eindruck weiterzugeben, sondern dann würde ich mich auch nicht mehr trauen zu predigen, weil es für mich echt ein Albtraum wäre, wenn nach der Predigt erstmal so 20 Minuten gemacht würden, wo jeder irgendwie nach vorne kommen darf und beurteilen darf, was ich gesagt habe. Und dann kommen irgendwie Leute nach vorne und sagen, ja, Predigt war vielleicht nicht schlecht, aber er hat 35 Mal gesagt, irgendwie in nur einer Viertelstunde, das ist ganz schön viel. Und dann sagt vielleicht der Nächste so, ja, also ob das wirklich von Gott gewesen ist und gerade mit dieser Punkt, der ist ja auch exegetisch überhaupt nicht haltbar und ich komme von der Bibelschule und wenn du da ist schrecklich und dann würde ich mich nicht mehr trauen zu predigen. Und ich glaube, das, was da eigentlich gemeint ist, ist nicht, dass die ganze Gemeinde einen Auftrag hat, das zu beurteilen, ob das, was dieser Prophet gerade gesagt hat, ob das von Jesus gewesen ist oder aus welcher Motivation der Prophet da gerade geredet hat, sondern es geht darum, dass jemand etwas von Gott weitergibt und dass wir alle, die wir das hören, beurteilen und rausfinden, ob das für uns gewesen ist. Und tatsächlich ist das fast überall im Neuen Testament, wenn da darüber geredet wird, dass man etwas beurteilen soll oder etwas rausfinden soll, dann geht das eigentlich nie darum, dass man mit dem Zeigefinger dann auf jemanden zeigen soll, der sich getraut hat, mir was zu machen, sondern da geht es immer darum, dass man sich selber beurteilt im Licht von etwas Biblischem oder von einem Wort Gottes. Und es geht nicht darum, den anderen zu beurteilen. Und das sage ich, um euch zu beruhigen. Es kann gar keiner sagen, ob etwas jetzt wirklich von Gott ist. Irgendwie, da kannst du nicht hundertprozentig sicher sein. Manchmal, gut, geht das vielleicht schon irgendwie, dass man vielleicht merkt, dass etwas total irgendwie devilmäßig ist. Aber das kommt wahrscheinlich auch bloß alle 10.000 Jahre einmal vor, irgendwie, dass jemand sowas macht. Aber es geht nicht darum, dass man den Propheten beurteilt oder beurteilt, ob das jetzt von Gott war oder nicht. Sondern es geht darum, dass wir rausfinden, hat Gott jetzt zu mir geredet oder ist es etwas vielleicht für jemand anderen gewesen, was ich jetzt erstmal abhake. Aber das ist eigentlich die Einstellung, mit der wir generell an geistliche Gaben rangehen. Wir versuchen rauszufinden, ist es etwas, wo Gott mir etwas durchsagt oder ist es etwas anderes. Und wir bieten das ja auch immer an, dass wir Prophetien prüfen, also dass, wenn du dir total unsicher bist, dass du vorher mich ansprechen kannst oder wer sonst der Gottesdienstleitung gerade hat und dass der dir dann sagt, ob du es jetzt öffentlich weitergeben kannst oder nicht. Aber dann geht es auch nicht darum, dass ich oder sonst jemand beurteilt, ob das jetzt von Jesus gewesen ist oder nicht, sondern da geht es bloß darum, dass dann jemand beurteilt, ob es in diesen Gottesdienst gerade reinpasst oder ob es vielleicht doch wieder eher etwas ist, was für dich persönlich ist. Also brauchst du keine große Sorge irgendwie darum zu haben, irgendwie dass danach irgendwie alle Leute irgendwie mit Fingern auf dich zeigen, wenn du einen Eindruck gesagt hast, der vielleicht jetzt doch nicht mehr so hundertprozentig zutreffend gewesen ist. Es geht darum, dass wir selber rausfinden, ob Gott zu uns redet und erstmal um nichts anderes. Das macht doch Mut, oder? Und so hoffe ich auch, dass ihr Predigten hört, nämlich immer so mit dem Ohr, will Gott mir etwas sagen und nicht irgendwie mit dem Ohr, ist der Prediger gerade gut oder ist der irgendwie total daneben. Also es geht darum, irgendwie, dass es euch etwas sagt und dass Gott irgendwie durch mich oder wen auch immer irgendwie zu euch redet. Das ist das, warum wir es machen. Und das Zweite ist, Paulus sagt, sollen nur 2 oder 3 Propheten predigen, predigen irgendwie, weiß gar nicht warum, vielleicht weil ich Prediger bin. Also sollen wir nur 2 oder 3 Propheten reden, aber alle können prophetisch reden. Das heißt also, er zeichnet irgendwie so das Bild, dass 2 oder 3 Propheten reden können, aber dass durchaus irgendwie 50 Leute prophetisch reden können im Gottesdienst. Und das habe ich nie so richtig verstanden. Aber interessanterweise ist, dass irgendwie das Prophet das einzige Wort ist, das in diesem ganzen 14. Kapitel steht, das ein Hauptwort ist. Da gibt es auch irgendein schlaues Wort, für das habe ich vergessen, Substantiv oder Nomen oder so, oder Adjektiv oder Verb oder kein Dativ. Das habe ich gemerkt, dass das nicht stimmt. Und worüber Paulus hier redet, ist, dass es Leute geben kann, die sind richtige Propheten. Da würdest du echt sagen, wie wenn du ein T-Shirt hättest, wo Prophet draufsteht, das würdest du dieser Person schenken. Weil die sind so offen für Gott und die haben immer irgendwie so ein Ohr an Gottes Herz und die haben in jedem Gottesdienst Eindrücke und das sind dann immer Sachen, die total passen und die unheimlich tief sind und die sehr auferbaulich sind und die manchmal vielleicht über eine Viertelstunde gehen, weil die irgendwie so viel von Gott empfangen. Und das sind so richtige Propheten. Und ich glaube, wovor Paulus Angst hat oder was Paulus da sieht, ist, dass wenn du 2 oder 3 von solchen Propheten in der Gemeinde hast und wenn die jeden Gottesdienst vorne stehen und etwas sagen, dann trauen sich irgendwann die Leute nicht mehr prophetisch zu reden, die vielleicht so kleine Eindrücke haben. Und das kann einen ja total entmutigen, wenn man immer, man sieht irgendwelche Blumenwiesen und Wasserfälle und irgendwelche Naturszenarien und hat irgendwie einen Bibelvers irgendwie dann im Kopf und ist sich unsicher, will Gott wirklich sagen, dass er alle liebt und ist das wirklich biblisch haltbar? Und dann hat man immer die Leute irgendwie da vorne, die unheimlich krasse Prophetien weitergeben und man traut sich nicht mehr nach vorne zu gehen, weil man so das Gefühl hat, ja jetzt wo der gerade gesprochen hat, wenn ich jetzt da komme mit meinem kleinen Eindruck, dann werden alle irgendwie ha 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 sagen und vielleicht irgendwie mal 2 oder 3 Leute klatschen und es ist total peinlich. Ich habe es früher mal im Kunstunterricht so erlebt. Ich weiß nicht, ob ihr jemals Kunstunterricht hattet und unbegabt seid. Das kann echt peinlich sein. Da kriegt man so die Hausaufgabe, male ein Bild. Irgendein Haus oder ein Auto oder Leute oder so. Und ich habe mich immer voll Feuereifer wieder dran gemacht und habe dann da bis abends dran gearbeitet. Und wenn ich dann ins Bett musste, dann habe ich noch davon geträumt und bin morgens extra früh aufgestanden und habe gemalt und gemacht und getan und hatte nachher mein DIN A3-Blatt voll und war eigentlich auch ziemlich zufrieden. Und dann komme ich irgendwie montags in die Schule und dann halten irgendwie alle anderen ihre Bilder hoch. Und ich dachte, oh scheiße, ich gehe am besten gleich wieder nach Hause. Und es war irgendwie total peinlich. Und alle hatten irgendwie so ihre Rembrandt-ähnlichen Dinger da, die man echt ohne weiteres hätte verkaufen oder im Louvre ausstellen können. Und ich stand dann da wieder mit meinen 3 bunten Strichmännchen und war schon klar, was ich für eine Note kriegen würde. Und ich habe mich immer so ein bisschen geschämt und dachte, ey, total peinlich, der Kunstunterricht. Und Paulus möchte nicht irgendwie, dass das mit geistlichen Gaben genauso geht, sondern er möchte irgendwie, dass die Gemeinde in Gaben reinkommt. Und genau das ist irgendwie natürlich auch mein Anliegen, wenn ich hier darüber predige. Ich möchte, dass die Gemeinde da reinkommt und dass wir nicht immer bloß 2 oder 3 Experten haben, die so gut sind und so weit irgendwie über alle anderen Leute drüber stehen, dass sich kein anderer traut. Also wir werden unseren Auftrag als Gemeinde nicht erreichen, wenn wir nur 3 oder 4 Leute haben, die in ihren Gaben sind, sondern es geht echt darum, dass andere Leute ermutigt werden und dass die Leute, die vielleicht besonders gut in etwas sind, auch mal Platz machen und dann irgendwie einer vielleicht von denen sagt, hey, ich werde mal lieber nichts prophetisch reden, um anderen Leuten eine Möglichkeit zu geben, etwas weiterzugeben. Und das trifft natürlich nicht nur auf Prophetie zu, sondern das trifft auch auf jeden anderen Bereich zu. Das kann beim Predigen genauso sein, dass man sich vielleicht irgendwie nicht traut, irgendwie eine Predigt zu halten, obwohl man wie etwas auf seinem Herzen hat, irgendwie von Gott und sich noch nicht mal traut, irgendwie zu fragen, hey, darf ich mal predigen? Weil man irgendwie das Gefühl hat, dass man gegen die anderen Prediger gar nicht ankommt oder dass man irgendwie dann vielleicht so schlecht dasteht, irgendwie, dass man sich nicht traut. Und das finde ich total schade. Auch als Pastor finde ich es echt total schade, weil ich gerne möchte, irgendwie, dass alle Leute in ihre Gaben reinkommen. Und dass das Wichtigste gar nicht mehr ist, irgendwie wie die Qualität aussieht, sondern dass das Wichtigste eigentlich ist, irgendwie, dass Gott sich verherrlichen kann. Und dass es egal ist, ob vielleicht mal was stammelnd vorgetragen wird und möglicherweise menschlich stark verunreinigt ist. Hauptsache irgendwie, dass Gottes Herz da drin ist. Und für uns als Gemeinde ist das natürlich echt so eine Spannung, in der man drinsteht, dass man sagt, auf der einen Seite wollen wir natürlich Qualität, wir wollen irgendwie das Beste an allen Möglichen geben. Wir wollen irgendwie, dass guter Lobpreis da ist und gute Predigt und Gutes, alles Mögliche. Aber auf der anderen Seite wollen wir eben auch, dass Leute eine Möglichkeit haben, auszuprobieren und Fehler zu machen und dass das auch in Ordnung ist. Und irgendwo in dieser Spannung spielt sich Gemeinde und Gottesdienst immer ab. Und das heißt irgendwie auf der einen Seite, dass die Leute, die gut in etwas sind, sich vielleicht zurücknehmen sollten und anderen helfen sollten, andere entwickeln sollten, damit sie weiterkommen. Aber dass auch die Leute, die jetzt gerade mal so einen ersten Mal einen Eindruck haben oder sowas, sich trauen, das weiterzugeben. Oder dass ihr euch traut, wenn ihr das Gefühl habt, irgendwie, ich sollte vielleicht mal predigen, dass ihr euch einfach traut, mich mal zu fragen. Oder wenn ihr sagt, ich würde voll gerne mal Lobpreis machen, freitags oder sonntags, dass ihr euch traut, irgendwie mal Sonja danach zu fragen, wie das möglich ist. Aber dass wir nicht irgendwie dieses komische, fiese Vergleichsdenken haben und uns sagen, hey, die sind total gut und deswegen traue ich mich das nicht. Oder dass vielleicht jemand, der ein bisschen was kann, irgendwie auf andere herabsieht, das wäre noch schrecklicher, das wäre eine absolute Katastrophe, das wäre auch überhaupt nicht mehr Jesus-mäßig. Aber dass uns das echt klar ist, dass es darum geht, dass jeder einzelne von uns in die Gaben reinkommt, die Gott ihm oder ihr gegeben hat. Das ist echt mein absoluter Ziel, das ist mein Traum, dass das gelingt. Und ich weiß, dass jeder von euch etwas hat. Und vielleicht könnt ihr das noch nicht sehen, vielleicht merkt ihr das selber noch nicht, vielleicht hat das auch noch keiner in eurer Umgebung gesehen. Aber da ist etwas, was Jesus in euch reingelegt hat, etwas Ewiges, was Gott in euch hineingelegt hat. Und es lohnt sich, alles zu tun, was in eurer Macht steht, das zu entwickeln. Und es lohnt sich, da hinein zu investieren, dass es mehr wird und dass es größer wird. Und es ist bei Prophetie genauso wie bei allen anderen geistlichen Gaben auch, dass es sich nur entwickeln wird, wenn es weitergegeben wird. Und solange man da sitzt und vielleicht einen Eindruck hat, aber sich nicht traut, nach vorne zu gehen, um das weiterzusagen, solange wird Gott auch nicht mehr geben und solange wird die Gabe sich nicht entwickeln. Die Gabe wird sich erst dann entwickeln, wenn du sagst, ich habe hier etwas und ich werde nach vorne gehen, ich werde es weiter sagen, ich werde irgendwie entsprechend diesem Wort handeln und werde das einfach sagen und dann wirst du merken, dass Gott immer mehr gibt und immer mehr gibt. Und es lohnt sich, da Risiken einzugehen. Ich glaube, ich habe die Geschichte schon mal erzählt, aber ich möchte das gerne irgendwie nochmal erzählen, habe ich schon ziemlich oft irgendwie in Gottesdiensten oder Seminaren oder sowas erzählt. Ich habe mal ein Prophetieseminar gehört von Ingolf Elze vom Bund Freier Pfingstgemeinden, war der Präses oder ist der Präses, weiß ich gar nicht genau. Und er hat mal ein Prophetieseminar in Wuppertal gehalten und ich habe die Kassetten davon gehört. Und da erzählt er eine Geschichte über einen Eindruck. Und er hatte Gottesdienstleitung und dann kam irgendwie, als er gerade aufhören wollte, kam irgendwie so ein Mädchen irgendwie nach vorne und war irgendwie ganz aufgeregt und sagte, hey, Pastor Elzen, ich habe hier noch einen Eindruck, den würde ich gerne irgendwie weitergeben. Und das ist echt total wichtig, dass die Leute das noch hören und das muss echt irgendwie passieren. Und er dann irgendwie schon mit mürrischem Gesichtsausdruck das durchgewunken und gesagt, ja, okay, hier, sag das einfach weiter. Und dann steht sie irgendwie am Mikro und sagt irgendwie total nervös und aufgeregt, ich habe eine Blumenwiese gesehen. Und ich glaube, Jesus sagt, ich liebe dich. Und geht wieder runter. Und ich weiß die Details nicht mehr genau, aber so wie ich mich erinnere, hat er wohl innerlich die Augen verdreht und gesagt, ja toll ey, für so einen Eindruck haben wir jetzt die ganze Gottesdienste oder noch länger die Zeit gemacht und das hat sich doch echt kaum gelohnt. Und dann sagt er das nach dem Gottesdienst und wie jemand auf ihn zugegangen ist und gesagt hat, hey Pastor Elze, ich bin zum ersten Mal hier in Ihrer Gemeinde und ich bin ein sehr depressiver Typ und es läuft gerade irgendwie alles schlecht und ich bin heute Morgen aufgewacht und habe gesagt, ich werde mich heute umbringen, es sei denn, dass irgendwann nochmal Gott sagt, ich liebe dich. Und er wäre reingegangen in die Gemeinde, um Gott noch eine letzte Chance zu geben und der Eindruck hätte ihn so erwischt, dass er dann Christ geworden ist und sich alles irgendwie verändert hat in seinem Leben. Und da muss ich total oft dran denken, weil das einfach heißt, dass die Sachen, die wir als klein empfinden, dass sie in den Augen Gottes riesengroß sein können. Und dass wenn wir meinen, dass unsere Blumenwiesen und Wasserfälle und Universen und keine Ahnung, was ihr für Eindrücke habt, dass die irgendwie viel zu unspezifisch sind, dann kann es trotzdem sein, dass es genau das ist, was jemand anderen absolut erwischt. Und ich habe das so oft erlebt in Gottesdienst, ne, dass Menschen sich völlig unsicher waren, ob sie das jetzt weitergeben sollen oder nicht. Und dann haben sie es doch gemacht und es hat mich total aufgebaut oder andere Leute irgendwie total gesegnet, dass ich nicht mehr glaube, dass es Sachen gibt, die zu klein sind. Ich glaube, dass es echt alles legitim ist. Wenn Gott irgendetwas sagt, dann ist das ein gutes Wort und es lohnt sich, das weiterzugeben. Es kann ein Leben verändern. Selbst wenn das nur so ein allgemeiner Eindruck ist, es kann ein Leben echt verändern. Und es kann sogar, wie in diesem Fall, ein Leben retten. Und wir müssen da von dieser fiesen Vergleicherei wegkommen. Ich habe früher mal gerne Rick Joyner gelesen. Kennt ihn jemand? So ein amerikanischer Prophet. Und der hat Eindrücke Alter, da denkst du, das kann nicht sein. Da ist irgendwie so ein Buch von dem, irgendwie das ist 150 Seiten dick und das ist alles irgendwie so eine Vision, die er innerhalb von 8 Stunden hatte. Und das ist der Hammer. Also ich habe manche Bücher, aber ich 2-mal gelesen irgendwie und denke immer noch darüber nach, ey, weil das so ein krasses Reden Gottes ist und so kraftvoll ist und so in meine Situation gesprochen hat und immer noch spricht. Und ich dachte immer, ja, das ist ein Prophet. Und da muss ich hinkommen und dann kann ich vielleicht irgendwann mal was weitergeben. Und ich weiß nicht, wie das bei denen wirklich ist, aber ich stelle mir das echt so vor, dass der morgens aufsteht und dann setzt er sich da irgendwie an seinen Tisch und macht sich seine, stellt seine Kaffeetasse vor sich hin und ist auf einmal im Geist. Und dann sieht er da den Himmel offen und Engel steigen auf und nieder und reden mit ihm und alles ist irgendwie in 3D und Farbbild und irgendwie er redet da mit allen möglichen Sachen, Leuten und Gott zeigt ihm hier was und da was und dann irgendwann wacht er wieder auf und der Geist ist weg und da ist schon Schimmel auf der Kaffeetasse, so lange war er drin. Und ich dachte immer so, ja, wenn ich da mal hinkomme, dann gebe ich einen prophetischen Eindruck weiter. Und ich weiß nicht, wie der Typ angefangen hat, aber er hat mit Sicherheit nicht so angefangen. Und wenn wir uns immer mit solchen Leuten vergleichen, ey, dann werden wir niemals in irgendwelche geistlichen Gaben reinkommen. Und das ist so eine verfickte Scheiße, die Christen da immer wieder machen, dass sie sich immer mit irgendwelchen Superhelden vergleichen. Und dass man sich denkt, so ja, wenn ich wirklich Evangelist wäre, dann wäre ich ja so wie Billy Graham, dann würde ich ja auch irgendwie jede von Millionen Leuten predigen. Und wenn ich Prophet wäre, wäre ich so wie der. Und wenn ich irgendwie Prediger wäre, dann wäre ich so wie der. Und immer diese Vergleicherei, wo man immer schlecht bei abschneidet und denkt, ich habe überhaupt nichts. Aber es kommt ja überhaupt nicht darauf an, irgendwie, wie wir im Vergleich mit irgendwelchen anderen Leuten stehen, sondern es kommt auch darauf an, dass wir mit dem, was Gott uns gegeben hat, treu umgehen. Und Gott wird uns nicht irgendwann fragen, warum bist du nicht Rick Joyner gewesen und warum bist du nicht Billy Graham gewesen und warum bist du nicht Mutter Teresa gewesen? Weil Tatsache ist, Gott sucht gerade keinen Rick Joyner. Der hat schon einen. Und was er sucht, ist jemand, der treu ist mit dem kleinen Eindruck, den er ihm gegeben hat. Und es ist so tragisch, es ist wirklich tragisch, wenn wir das, was wir haben, nicht einsetzen. Dann wird es nicht mehr werden und es wird auch nicht irgendwie das bringen, was Gott dadurch gemacht haben möchte. Und deswegen lasst uns damit aufhören und lasst uns stattdessen treu sein mit dem, was Gott uns gegeben hat. Und wenn das ein kleines Wort ist, irgendwie das Gott, wo Gott sagt, hier die Frau gegenüber in der Straßenbahn, sag dir doch mal irgendwie, dass ich sie lieb habe oder so. Hey, dann mach das. Oder wenn das was im Gottesdienst ist, dann mach das, dann geh nach vorne. Und wenn du dir ganz unsicher bist, dann frag mich halt vorher. Aber geh nicht damit nach Hause, weil du nichts damit anfangen kannst. Es ist dazu gemacht, dass du es weitergibst. Und ich glaube, dass sehr viele Leute nicht in ihre Gaben reinkommen und schon gar nicht in ihre Berufung reinkommen, weil sie einfach nie bereit sind, die kleinen Schritte zu gehen, weil sie die ganze Zeit davon träumen, die großen Sachen zu machen. Und kein Mensch wird irgendwie anfangen, geistlich zu dienen, indem Gott ihm eine 1000-Mann-Gemeinde anvertraut. Wir werden anfangen, geistlich zu dienen, indem wir irgendwelche Kleinigkeiten für Gott erledigen, weil wir wissen, irgendwie, dass wir es von unserem Herzen her für Jesus machen. Und dann wird es immer mehr werden und dann wird es immer mehr werden. Und das ist etwas, was ich euch, also wenn es irgendwie möglich wäre, das in Köpfe hinein zu tätowieren und Herzen, dann würde ich das echt mit Sicherheit machen. Dann würde ich jetzt sofort meine Tätowiermaschine rausholen. Und ich glaube, wenn es eine Charaktereigenschaft gäbe, die ich mir aussuchen könnte, um sie Leuten zu implantieren durch Gebet oder so, dann wäre das Treue. Dann wäre das Hingabe. Dann wäre das irgendwie, dass wir einfach das machen, wie was Gott uns sagt. Irgendwie durch sein Wort oder durch irgendwelche anderen Sachen. Dann wäre es, dass wir einfach treu sind mit dem, was Gott uns sagt. Und genau das machen, was er uns sagt. Denn das ist echt das Wichtigste. Wenn wir geistig weiterkommen wollen, ist das etwas, was absolut unerlässlich ist. Das wird nicht anders gehen. Wir machen jetzt gleich Lobpreis. Und ich möchte auch einen Gebetsaufruf machen, der soll heute nur mal etwas anders sein. Und zwar bitte ich irgendwie Leute, die wissen, dass sie eine prophetische Gabe haben, nach vorne zu kommen, gleich im Lobpreis und für Leute zu beten, die sagen, ich würde da gerne mehr reinkommen. Normalerweise machen wir es ja immer mit Ministry-Team, dass wir dann ganz allgemein beten. Und das ist auch sicherlich eine gute Sache. Man kann ja dafür beten, dass Gott irgendwie etwas freisetzt oder so. Aber ich habe irgendwie so das Gefühl, irgendwie, dass Gott Leuten die Gabe geben möchte und dass es so funktionieren wird, dass Leute, die eine Gabe haben, dass sie sie einfach quasi wie weitergeben. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, das ist einfach so ein Eindruck, den ich hatte, aber ich weiß, dass man nichts weitergeben kann, was man nicht hat, und deswegen bete ich mir, dass die Leute, die sagen, ich habe eine prophetische Gabe, dass die kommen und für andere beten, die sie haben wollen. Und ich habe vor bestimmt jetzt einen Monat oder anderthalb irgendwie darüber gepredigt, dass wir dahin kommen sollten, dass wir nach Gaben eifern und dass wir bereit sind, Sachen dafür aufzugeben und dafür zu kämpfen, in Gaben reinzukommen. Und deswegen möchte ich dir echt Mut machen, wenn du sagst, ich glaube, dass ich auf dem Weg dahin bin, ich kann mir vorstellen, dass Gott mich irgendwie prophetisch mehr benutzen möchte, dann möchte ich dir echt Mut machen, komm nach vorne, irgendwie warte nicht irgendwie ab, sondern komm echt nach vorne und lass irgendwie im Lobpreis gleich für dich beten, lass die Hände auflegen, damit du Gott eine Möglichkeit gibst, mir das wirklich in dich hineinzulegen. Denn ich weiß, dass Gott heute einigen Leuten echt was Prophetisches geben möchte. Amen. Jesus, ich danke dir für deine Gaben. Ich danke dir, dass es diese Geschenke gibt. Und ich danke dir für diese übernatürliche Dimension. Vater, ich danke dir auch nochmal für dieses Engelszeugnis, Herr. Das fand ich so cool. Ja, und du weißt, ich bete seit fast 13 Jahren wieder dafür, dass ich mal einen Engel sehen kann, und ich bitte dich jetzt wieder, Herr, ich will auch mal einen sehen. Das wäre so schön, Jesus, das wäre so schön. Aber ich bitte dich für uns alle, dass wir offene Augen und Ohren bekommen und dass wir diese geistliche Dimension mehr und mehr sehen und immer mehr da reinkommen. Gott, ich bitte dich, dass wir aufhören, nur im Natürlichen zu leben. Und dass wir anfangen, von unserem Geist Gebrauch zu machen und in dieser geistlichen Welt zu existieren. Gott, ich bete, dass du uns Dinge zeigst in deiner Welt, dass du uns den Glauben gibst, in diese Welt hier hinüberzuholen. Und dass du es uns als Einzelne und Gemeinde schenkst, immer mehr übernatürlich zu werden. In Jesu Namen. Und ich würde gerne selber für Leute beten, die sagen, ich will mehr vom Frieden Gottes in meinem Leben haben. Mein Jesus ist der Fürst des Friedens, so wird er genannt. Friede ist der Heilige Geist. Und so würde ich echt gerne für Leute beten, die sagen, ich möchte mehr Heiligen Geist in meinem Leben haben. Oder vielleicht auch für Leute, die sagen, ich habe das noch nie erlebt, irgendwie was Geistliches, was Übernatürliches, würde ich gerne für dich beten, dass der Heilige Geist dich erfüllt. Und dass dieser Friede ganz normal wird in deinem Leben. Das Mikrofon ist offen während des Lobpreises, falls du einen Eindruck hast von Gott. Kannst mich auch gerne vorher fragen. Ist nicht offen für Geschichten, die du erzählen möchtest, also auch alle Erlebnisberichte und sowas, lieber irgendwie vorm Lobpreis. Also jetzt geht's echt um das, was Gott uns sagen möchte.
Ist da jetzt, ne? Machst du auch die Folie an, damit ich auch weiß, welches Lied ich spiele? Ich habe mir nämlich wieder mal die Reihe.